verstorbenen Pädagogen Wolfgang Bergmann ein verhuscht weibliches Klima. Dem müsse man männliche Vorbilder entgegensetzen. Seiner Meinung nach kommt es dabei nicht auf Professionalität an, sondern allein auf gestandene Männlichkeit. So, ein Zitat mit Bergmann, das im Online-Spiegel veröffentlicht ist. Er sagt, man müsste die Schulen und Kindergärten öffnen und Männer reinholen. Gar keine gelernten Pädagogen, die tun den Kindern meist ohnehin nicht so gut. Stattdessen Handwerker, Bildhauer, Männer mit Lebenserfahrung und einer starken Biografie, auch mit autoritären Zügen, an denen man sich orientieren kann. Jungs brauchen das. Sie lernen gegenständlicher, materialhafter. Schauen Sie doch nur, wie die am Hausmeister hängen, wenn das ein kinderlieber Mann ist. Die fahren voll auf diesen praktischen Typen ab. Soweit Bergmann. Nun ist in Bezug auf die Leistungen von Jungen sehr schnell widerlegbar, dass es der hohe Anteil von Frauen sei, der daran die Schuld trage. Wäre es so, dann müsste sich nachweisen lassen, dass Jungen bei männlichen Lehrkräften bessere Leistungen zeigen. Das ist aber empirisch nicht haltbar, wie inzwischen mehrere Studien nachweisen können. Richtig ist allerdings, dass Mädchen in der Grundschule bessere Noten als Jungen, zum Teil bei gleichen Kompetenzen, und dadurch auch eher gymnasiale Empfehlungen erhalten. Die Bedeutung von Noten für das Erreichen höherer Schulabschlüsse ist also zweifellos ein Argument, das als Erklärung für die geringeren Erfolgsquoten von Jungen herangezogen werden kann. In die Notengebung gehen, zumindest ist das in Deutschland von der Kultusministerkonferenz auch so gewollt und in Österreich ist es meiner Forschungserfahrung nach durchaus auch Praxis, neben den rein fachlichen Leistungen auch Einschätzungen über Arbeitshaltung und Motivation ein. Und hier schreiben die Lehrkräfte den Mädchen eine deutlich größere Selbstdisziplin zu als den Jungen. Jürgen Zinnecke hat allerdings schon 1978 gezeigt, dass Mädchen sich schulangemessener verhalten als Jungen. In der jungen Benachteiligungsdebatte mutieren solche Erkenntnisse jedoch zu der Behauptung, damit setze sich eine feminine Schulkultur durch, die den Jungen nicht gut tue. Das heißt, es wird nicht von den Jungen erwartet, dass sie die geforderte Arbeitshaltung erbringen, sondern es wird von den Lehrerinnen gefordert, ihre Didaktik und ihre Bewertung dem jungen Verhalten anzupassen. Grundlegend für diese Umdefinition ist die Stoßrichtung der Debatte, die auf natürliche Unterschiede zielt und von daher unterstellt, dass Lehrerinnen nicht angemessen auf Jungen eingehen könnten, beziehungsweise dass Männer als Vorbilder für Jungen unabdingbar seien. Selbst wenn sich nicht biologistische Tendenzen in der Argumentation zeigen, so bedeutet der Rekurs auf die Zweigeschlechtlichkeit, also die Dramatisierung von Geschlecht, doch eine Wiederbelebung hierarchischer bis hin zu sexistischen Strukturen. Und das möchte ich im Folgenden dann ein bisschen genauer aufzeigen. Kommen wir als erstes zu jener Begründung für die Notwendigkeit von mehr männlichen Lehrkräften, die unterstellt, sie könnten sich besser in Jungen einfühlen, beziehungsweise umgekehrt, Lehrerinnen könnten nicht angemessen mit den Jungen umgehen. Klaus Horelmann behauptet, ich zitiere ihn, Jungen setzen nun mal gerne klare soziale und körperliche Duftnoten, verhalten sich schon mal laut und auffällig, haben mehr Aggressionen. Sie dürfen nicht immer nur die Ansage bekommen, ihr Verhalten sei falsch. Und eine solche Ansage sieht er eher bei den Lehrerinnen als bei den Lehrern gegeben. Die diesen Aussagen unterstellte Annahme lautet, dass eine andere Pädagogik notwendig sei und dass Lehrer diese praktizierten, beziehungsweise dass Lehrer sich eher um die Belange von Jungen kümmern würden. Alan Guggenbühl, Schweizer Psychotherapeut, gibt in seinem Beitrag im Handbuch Jungenpädagogik pädagogische Ratschläge gegen eine Schule, die nach seiner Meinung nach ein weibliches Biotop darstellt, so der Titel seines Beitrags. Die dort realisierte, individualisierte Pädagogik berücksichtige nicht die Psychologie der Geschlechter, wie er seine Beispielsammlung normalen Jungenverhaltens bezeichnet. Danach zum Beispiel würden Jungen lernen und sich einsetzen, ich zitiere ihn, weil es Gruppennormen verlangen und das System es will. Sie widmen sich einem Thema, wenn eine Lehrperson sie dazu anhält und das Kollektiv sich ihm widmet. Soweit das Zitat. Frontalunterricht ist nach Guggenbühls Meinung für Jungen besonders wichtig, weil die Lehrkräfte da als Oberbandenführer auftreten. Und als solche seien sie auch gefragt, weil Jungen Widerstand und Heldentum zentral brauchen. Für die Lehrer heißt das, nochmal ein Zitat Guggenbühl, als Oberbandenführer müssen sie sich über das Verhalten der Jungen ärgern, sie disziplinieren und hier und da bestrafen. Und Guggenbühl hebt hiermit natürlich auch auf die Annahme ab, durch männliche Lehrkräfte komme Disziplin und Ordnung zustande, was die Lehrerinnen in der Grundschule nicht leisten könnten. Abgesehen von der meines Erachtens nach problematischen Charakterisierung männlichen Verhaltens, die mich streckenweise sehr an diese Evolutionstheorie mit ihren Stufen vom Affen zum Menschen erinnert, stimmt bezüglich der Lehrkräfte durchaus nicht, dass es einen überwiegend femininen Stil bei den Lehrerinnen und einen maskulinen Stil bei den Lehrern gäbe. Barbara Ried hat nämlich in einer englischen Studie dazu den Interaktionsstil von Lehrkräften untersucht und sie unterscheidet tatsächlich zwei Stile, nämlich einmal den Disciplinarian und einmal den Liberal Discourse, so nennt sie das. Der erste Stil ist charakterisiert durch eine laufende Bekräftigung der uneingeschränkten Autorität der Lehrkraft. Dies kann durch sprachliche Äußerungen oder durch ritualisierte pädagogische oder Managementpraktiken geschehen. Demgegenüber mangelt es an Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler. Verhalten diese sich aber nicht konform, so gibt es scharfe Verwarnungen oder Sanktionen. Beim liberalen Stil wiederum wird das Machtverhältnis so wenig wie möglich ausgespielt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen hohen Anteil an Aktivitäten. Die Lehrkräfte behandeln sie nahezu wie Erwachsene, das heißt eher auf einer egalitären Ebene. Der erste Stil gilt als männlich und ist in der Regel gemeint, wenn die Forderung nach mehr männlichen Lehrkräften in der Schule angesprochen wird, um eine jungen angemessene Kultur zu erreichen. Eine solche Haltung sei notwendig und würde von Männern praktiziert. In der Praxis findet sich allerdings der Disziplinarien-Stil wesentlich häufiger als der liberale und beide Stile werden zudem sowohl von weiblichen wie männlichen Lehrkräften praktiziert und von vielen Lehrkräften in einer Mischung verwendet. Das heißt, weder haben wir es mit einem verhuscht weiblichen Klima oder einem weiblichen Biotop zu tun, noch sind die Interaktionsstile nach Geschlecht different. Wohl aber haben wir es bei Guggenbühl mit einer Unkenntnis der Entwicklung von Didaktik zu tun und damit auch mit einer Verwechslung von didaktischen Konzepten mit einer Vergeschlechtlichung von schulischem Handeln. Zweite Argumentationskette, die immer wieder auftauchte, besagt, dass vor allem Jungen Männer als Rollenvorbilder benötigten. Dabei bleibt im Allgemeinen unklar, was das genau heißt. In einer neuseeländischen Studie hat Penny Cushman insgesamt 169 Schulleiterinnen und Schulleiter unter anderem gefragt, ob sie einen Bedarf an männlichen Rollenvorbildern sehen und wenn ja, worin der besteht. Und 2/3 waren männliche Schulleiter. Im Wesentlichen wurden von allen Befragten 3 Gründe angeführt. Zum einen seien männliche Lehrkräfte vor allem für Kinder alleinerziehender Mütter nötig. They need a father figure as too many in today's society are fatherless, sagt ein 52-jähriger Schulleiter. Zum Zweiten wären sie besser geeignet, Jungensport zu vermitteln. Male teachers are necessary to promote boys' sports, rugby, meint eine 50-jährige Schulleiterin. Und schließlich sollten sie für manhood qualities stehen. Not every male is a man, glaubt eine 50-jährige Schulleiterin. Auch eine Befragung von Deborah Jones bei englischen Grundschullehrkräften ergab zwar, dass diese männliche Kollegen für wichtig hielten, jedoch nicht präzisieren konnten, was deren besondere Qualität ausmachen würde. Mindestens 5 unterschiedliche Aspekte wurden in den Aussagen erkennbar. Den ersten Aspekt nennt sie Balance. Hierunter wurde verstanden, dass es gesünder sei, wenn nicht nur ein Geschlecht vorhanden wäre. Unklar blieb jedoch, wie Männer dazu beitragen könnten. Zweiter Aspekt betrifft Familie. Als Beispiele wurden auch da die abwesenden oder die sich falsch verhaltenen Väter genannt und Lehrer sollten dagegen ein besseres Modell bieten. Unterlegt ist dabei die Normalität der heterosexuellen Familie und unterstellt wird eine weite Verbreitung von männlichem Fehlverhalten. Und vor allem Letzteres, denke ich, kann man nicht so ohne weiteres stehen lassen. Ein 3. Punkt, Literacy, da geht es darum, dass Männer vor allem für Jungen ein Modell abgeben sollen, sich auch mit Sprache und Literatur zu beschäftigen, unterstellt, dass Lehrer sowas in jedem Fall tun. Ein viertes Argument, better for boys, während die Lehrerin das allgemein verbreitete Argument wiedergaben, wonach vor allem Jungen durch Männer motiviert oder auf sie hören würden, stellten sie auf der Basis ihrer Erfahrungen das aber zugleich in Frage. Und das letzte Argument betrifft wieder den Sport. Männern wird in gewisser Weise zugesprochen, sportlicher zu sein und damit ein besseres Vorbild für Jungen abzugeben. Und drei dieser Argumente möchte ich im Folgenden ein bisschen genauer aufgreifen. In die Vorstellung, wonach Kinder und insbesondere Jungen eine Vaterfigur benötigten und Grundschullehrer ihnen diese bieten sollten, ist durchaus weit verbreitet. Sie korrespondiert auch mit der Sichtweise der Arbeit von Grundschullehrerinnen als mütterlich. In einer Arbeit aus den USA wird die Problematik einer solchen Bezugnahme auf Väterlichkeit herausgearbeitet. Paul Sargent hat sich nämlich mit der Realität von männlichen Grundschullehrern befasst und dazu 54 Grundschullehrer, 10 Schulleiterinnen von Grundschulen, aber auch Leiterinnen von Kindertagesstätten und Hochschullehrer, die in dem Bereich arbeiten, interviewt, zwar alle in Kalifornien, Oregon oder Washington. Und bestätigt wird in den Interviews zunächst einmal, dass es sich bei diesem Arbeitsfeld, was er Early Childhood Education nennt, um ein hochgradig gegendertes Arbeitsfeld handelt, hergestellt durch die Assoziation der Tätigkeiten mit den Aufgaben von Müttern an das Bild des Unterrichtens und Betreuens als Frauentätigkeit ist massiv gestützt durch den Gebrauch von Mutter oder Mütterlichkeit als Metaphern für die Erwerbspositionen bzw. Funktionen innerhalb der frühkindlichen Erziehung. Wenn nun die Anforderung an die Lehrer ergeht, ein männliches Rollenmodell auszufüllen, das Väterlichkeit repräsentiert, dann bringt das Widersprüche mit sich, da mit Vaterschaft eher das Ernährermodell und oder der Disziplinarian verbunden ist. Also Sargent sagt, weil die Erziehung und Bildung kleiner Kinder durch die Metapher der Mütterlichkeit gerahmt wird, können Männer dieser Metapher nicht entsprechen und gleichzeitig Erwartungen an hegemoniale Männlichkeit und Vaterschaft erfüllen. Sargent rekurriert hier in seiner Interpretation auf das Connellsche System von Männlichkeiten und er geht davon aus, dass bei Grundschullehrern eine untergeordnete Männlichkeit vorliegt. Und aus der Widersprüchlichkeit gibt es für Lehrer so lange keinen Ausweg, solange die Assoziation der Tätigkeit mit Mütterlichkeit gültig bleibt. Die Widersprüchlichkeit besteht nämlich dann darin, unter Verdacht zum Beispiel des sexuellen Missbrauchs zu geraten, wenn sie zu sehr mütterliches Verhalten zeigen oder aber als Mann kritisch beäugt zu werden, wenn sie maskulines Verhalten an den Tag legen, das nicht den hegemonialen Kriterien entspricht. Die Merkmale hegemonialer Männlichkeit passen aber nicht zum Arbeitsfeld. Verhaltensweisen von untergeordneter Männlichkeit widersprechen dagegen aber dem üblichen Verständnis von Manhood. Deborah Jones hatte bereits auf diese Problematik als Ergebnis ihrer Interviews mit Grundschullehrerinnen aufmerksam gemacht. Die Lehrerinnen wollten nämlich nicht Männer an sich als Kollegen, sondern the right kind of man würde benötigt. Und dieser sollte dann folgende Eigenschaften haben: enthusiastic about young children sein, a listener, not arrogant, a team worker with a sense of humor und schließlich auch ein macho, not a wimp. Mit der Kindorientierung, also die eine Seite dieser Kategorien, verbinden sie eher Vorstellungen von Care, von Beziehung und Mütterlichkeit. Zugleich stehen diese aber im Widerspruch zu der Ablehnung femininen Verhaltens, wenn sie sagen, er soll not a wimp sein, und der Forderung nach machohafter Männlichkeit. Und als Ergebnis der Studie von Jones zeigte sich dann auch, eigentlich sind die Befragten der Meinung, dass Frauen die besseren Grundschullehrerinnen sind. Auch das bringt dann natürlich männliche Kollegen in erhebliche Widersprüche. Neben solchen Problemen, die mit der Füllung des Rollenbildes von Lehrern als Väter verbunden ist, ergeben sich natürlich noch jene, die Väterlichkeit in Bezug zu den professionellen Ansprüchen an die Tätigkeit stellen. Das Argument, dass männliche Lehrer vor allen Dingen für Sport und für Jungensport zuständig sein soll, sie würden nämlich die Gelegenheit bieten, sportliche Wettkämpfe auszuüben und sich überhaupt in Raufen, Ringen und Fußballspielen auszutoben. Auch bei den im Rahmen unseres Projektes Männer und Grundschule befragten Lehrern spielte diese Forderung eine wichtige Rolle. So berichtete ein Lehrer, dass er seine Anstellung nur bekommen habe, nachdem er sich bereit erklärt hätte, Sport zu unterrichten. Ich zitiere aus dem Interview mit ihm. Also er sagt, also ich hatte hier ein Einstellungsgespräch mit der damaligen Schulleiterin Frau B. und sie sagte, ja, das klingt alles gut, das könnte ich mir vorstellen. Sie passen und toll, ein Mann an der Grundschule und so. Sie unterrichten dann in Klasse 3 Sport. Und dann musste ich die gute Frau dann darüber aufklären, dass ich nun wirklich absolut nicht geeignet bin, Sport zu unterrichten. Ich hatte Zeit meines Lebens immer eine 4 oder 5 im Sportunterricht und habe gleich gesagt, dass das für mich nicht in Frage kommt. Daraufhin hat sie dann zu mir gesagt, das ist aber bedauerlich, dann können wir sie hier nicht brauchen. Und das wird Ihnen an jeder anderen Grundschule so ergehen, Männer an der Grundschule müssen Sport machen. Also wie weit das real so gelaufen ist, steht jetzt nicht zur Debatte, sondern so beschreibt er das. Und das Zitat macht, denke ich, aber schon deutlich, dass offenbar Mannsein mit Sportinteresse und Geeignetheit für die Vermittlung von Sport gleichgesetzt wird, diesbezügliche Kompetenz also als natürliche Eigenschaft angesehen wird. Hinzu kommt, dass es keineswegs um alle Sportarten geht, sondern der Lehrer für die Jungen einen Partner oder Gegner bilden soll, jetzt wieder O-Ton dieses interviewten Lehrers, ein Gegner, Partner oder Gegner, mit dem sie sich messen können im Sportunterricht, der vielleicht auch nochmal andere Sachen macht, als ich sag mal immer mit dem Schwungtuch rumwählen und immer zu singen und zu tanzen, sondern eben einer, der auch wirklich mal andere Spiele, Ringen, Raufen, Toben, solche Sachen mehr zulässt. Und auch in dieser Aussage, denke ich, widerspiegeln sich unhinterfragte Annahmen, nämlich dass Jungen auf jeden Fall das Interesse hätten, sich mit einem Sportlehrer zu messen, zu raufen und auf keinen Fall singen oder tanzen möchten. Der interviewte Lehrer hat sich mit dieser Erwartungshaltung arrangiert und sich schließlich auch übernommen, einschließlich der abwertenden Übernahme vermeintlich weiblicher Sportpraxen wie Tanzen oder Gymnastik. Und er ist diesbezüglich kein Einzelfall in unserer Stichprobe und auch nicht in dem, was man in der Literatur lesen kann. Eine solche Sportpraxis aber erschwert es den Jungen, die sich nicht mit Wettkampfraufen und Ringen identifizieren, an eine normale Entwicklung, weil sie marginalisiert, wenn nicht sogar stigmatisiert werden. Sie wird zugleich aber auch den Mädchen nicht gerecht, von denen entweder erwartet wird, sich an als männlich etikettiertes Sportverhalten anzupassen, somit keine originären geschlechtlichen Identifikationen zu entwickeln, oder sich zu entziehen. Ich will hier keineswegs gegen Ringen, Raufen oder Wettkämpfe argumentieren. Ich denke, es gibt sicher viele Kinder, Jungen wie Mädchen, die sich dafür begeistern können. Das Problem liegt meiner Meinung nach in der Vergeschlechtlichung solcher Praxen als männlich, die ja zugleich mit einer Hierarchisierung von Sportarten verbunden ist. Und professionelle Praxis, also alle Kinder im Blick zu haben und eine Breite und Vielfalt des Faches zu vermitteln, nämlich hier der Sportarten, verträgt sich nicht mit dieser an die männliche Rollenvorbilddiskussion geknüpften Praxis. Die dritte Argumentation meint männliches Vorbild, denn echte Kerle. Es tauchte ja mehrfach schon in dem, was ich gesagt habe, auf in den Argumenten, dass es nicht einfach um männliche Lehrkräfte geht, wenn die Rollenbildfunktion angesprochen wird, sondern dass damit sowas wie the right kind of man, wie Jones ihren Artikel nennt, gemeint ist. Gefordert wird also eine inhaltliche Füllung des Verständnisses von Männlichkeit und eine Neudefinition der Arbeit in der Grundschule auf dieser Basis. Fallstudien und Interviews finde ich sehr geeignete Methoden, um herauszufinden, was mit Männlichkeit gemeint ist. Und aus Australien, Kanada und England liegt eine Reihe von solchen Arbeiten vor. Sie zeigen zum einen, dass an Lehrer andere Erwartungen gerichtet werden als an Lehrerinnen. Besonders eindrücklich finde ich dabei den Fall des australischen jungen Grundschullehrers Brian, der in dem Band von Bob Lingard und anderen beschrieben ist. Brian ist Mitte 20 neu an einer Grundschule, in der er eine zweite Klasse übernommen hat. Er liebt Lesen, vertritt einen eher liberalen Unterrichtsstil, nutzt die Arbeiten der Kinder zur Dekoration des Klassenzimmers und hält seine Tür stets offen für Besuch. Schüler und Schülerinnen sind begeistert von ihm und auch die Kollegen und Kolleginnen mögen Brian. Er beteiligt sich an Gesprächen, die sich um pädagogische Fragen drehen, nicht aber an solchen über sein Privatleben oder über Fußball. Und obwohl alles sehr gut zu sein scheint, wächst der Druck auf Brian. Er soll nämlich Fußballcoach werden und den Responsible Thinking Classroom koordinieren, einen Bereich, zu dem viele störende Jungen für eine Auszeit geschickt werden. Eltern, Kolleginnen und Kollegen und die Schulleitung gehen davon aus, dass Brian mehr wollen müsse, als nur ein guter Lehrer zu sein, nämlich Funktionen und Leitungen übernehmen. Da Brian das nicht möchte, überlegt er stattdessen, den Beruf aufzugeben. Lingard und andere erklären das mit dem Funktionieren des Systems von Männlichkeiten, in dem nur die hegemoniale Position wirklich zählt, und die erfordert von Männern Karriereambitionen und aggressives Konkurrenzverhalten. Der Kontext des Systems der Männlichkeiten stellt allerdings nur einen Aspekt dar. Ein weiterer betrifft das Geschlechterverhältnis zwischen Frauen und Männern. Männliches Vorbild zu sein, bedeutet in der Debatte um die Feminisierung des Bildungssystems nämlich eine Abgrenzung gegen Weiblichkeit. Da im System der Zweigeschlechtlichkeit die Verortung immer dichotom erfolgt, männlich kann nicht weiblich sein und umgekehrt, heißt dies, es werden Eigenschaften und Verhaltensweisen als männlich reklamiert, die zugleich den Mädchen und Frauen abgesprochen werden. Becky Francis und Christine Skelton haben zusammengetragen, wie heterosexuelle Maskulinität im Klassenzimmer, so der Titel ihres Beitrags, hergestellt wird. Und eine Möglichkeit dazu bietet die Infragestellung von Männlichkeit bei Jungen als Disziplinierungsform. Die beiden Autorinnen beschreiben ein Beispiel aus der eigenen Forschung. Sie beschreiben nämlich Rick, an Afro-Caribbean boy who presents himself as hard, asked Mr. Q a question, suggesting an interpretation and asking if he is on the right track. Mr. Q responds, "You, it's not about sound, it's about," Rick sagt, "I won't have any confidence if you go you all the time." Mr. Q laughs, "It take a lot to destroy your confidence, pal." Rick affronted, that's what you think. I'm not a confident person, you know, Mr. Q dry. You're a tenderflower, are you?" Und durch den Tonfall stellt der Lehrer Ricks Intelligenz in Frage. Als Rick dem Lehrer dann zu verstehen gibt, dass dies sein Selbstvertrauen unterminiere und ihn daran hindere, seine Hilfe in Anspruch zu nehmen, reagiert der Lehrer mit einer klaren Zurückweisung. Und diese beinhaltet interessanterweise eine Bestätigung von Ricks Männlichkeit. Als Mann könne er doch nicht an einem Mangel an Selbstvertrauen leiden. Da Rick jedoch weiterhin darauf besteht, Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen, verweiblicht der Lehrer ihn und das bringt ihn vermutlich zum Schweigen. Weitere Formen, die Becky Francis und Christine Skelton herausgefunden haben, beinhalten den Einsatz von Homophobie und Misogynie, wie aber auch andere Beispiele zeigen können, nämlich in dem Fall eine Studie von Mahoney, bei dem der Lehrer ankündigte, so heißt jetzt das ethnografische Protokoll, "Quick boys, there's a naked woman running across the playground. When all the boys bar one rushed to the window, or the teacher told them, 'All right, you can sit down now. I was just checking you were normal.' The boy who had not left his seat said, 'I think that's sexist, sir.' Mahoney recounts how the teacher replied, 'Thank you, ass. Now we know it's not normal.'" Also ich glaube, dass der sexistische Inhalt sehr deutlich überkommt, indem der Junge, der sich wehrt gegen diese Art, wie der Lehrer mit den anderen Jungs umgeht, dann als sozusagen als schwul diskriminiert wird. Eine dritte Form bilden Ansätze, die zwischen Belästigung und Verführung liegen, in denen also mit Flirt und Anmache gespielt wird. Dazu jetzt wieder ein Beispiel aus Francis, die ihre Feldnotizen betrifft. Sie beschreibt nämlich, "As I go into Nathan's woodwork class to get him, a youngish male teacher is working with a big group of boys, including Nathan. I say, 'Can Nathan come with me for an interview if he's willing?' Teacher eyes me ruggishly and then the boys and says loudly, 'Now there's an offer you can't refuse, Nathan.' The boys in the group laugh and toot and one says, 'Oh, sir,' reprovingly." Also auch hier ganz klar läuft es darauf hinaus, dass der Lehrer die Forscherin erstmal taxiert und dann die Tatsache, dass sie gesagt hat, Nathan zum Interview, wenn er bereit dazu ist, diese Bereitschaft in einer sexualisierenden Weise an die Jungs weitergibt. Männlichkeit als inhaltliche Füllung erzwingt den Bezug auf hegemoniale Strukturen. Und das heißt im Klartext eine Wiederbelebung hierarchischer Geschlechterverhältnisse, die in der konkreten Auseinandersetzung zu Homophobie, Sexismus und Misogynie führen. Kommen damit zu der Frage, brauchen denn Jungen Förderung bzw. brauchen sie männliche Lehrkräfte? Ich denke, es ist unstrittig, dass es einen nicht zu vernachlässigen Anteil von Jungen gibt, der Probleme im Bildungssystem hat und der insofern zweifellos der Unterstützung bedarf. Diese kann aber nicht schlicht darin bestehen, die Zahl männlicher Lehrkräfte zu erhöhen. Sie kann auch kaum bedeuten, problematisches männliches Verhalten zu fördern. Betrachtet man ethnografische Beispiele von Interaktionen zwischen Lehrkräften und Schülern, so tragen Lehrer, ebenso wie Lehrerinnen, durchaus dazu bei, problematisches Verhalten von Jungen mit herzustellen. Zugleich erleben sie es aber als störend für ihren Unterricht und bieten Jungen dadurch keine Orientierung, sondern verstärken die Ambivalenz männlicher Stereotype. Lehrkräfte beiderlei Geschlechts benötigen folglich Gendersensibilität, um erkennen zu können, wo Verhaltensweisen vergeschlechtlicht sind, welchen Anteil sie als Lehrkräfte an deren Konstruktion haben und wie verträglich sie mit Lern- und Bildungsprozessen sind. Wenn Sorgfalt, Üben, Aufmerksamkeit und Ähnliches zu dem gehören, was für erfolgreiches Lernen unabdingbar ist, dann muss dieses auch von Jungen erbracht werden, wenn sie bildungserfolgreich werden sollen. Andreas Hatja und Judith Lupacz konnten zeigen, dass ein autoritativer Stil Schulentfremdung verringert und damit auch den Schulerfolg von Jungen steigert. Darunter verstehen sie eine Kombination aus Führung der Auszubildenden mittels klaren Standards und Regeln einerseits und echtem Interesse an ihnen und ihrer individuellen Unterstützung andererseits. Das war ein Zitat. Das Geschlecht der Lehrkraft spielt dabei keine Rolle. Pädagogische Erkenntnisse verweisen darauf, wie wichtig Individualisierung und Methodenvielfalt sind. Beides allerdings muss sich auf die einzelnen Kinder beziehen und verfehlt gerade sein Ziel, wenn versucht wird, die Geschlechter zu vereinheitlichen. Mädchen und Jungen sind eben keine, Zitat von Carrington, monolithic and undifferentiated entities in the classroom with mostly predefined and homogeneous interests, also keine einheitlichen Gruppen. Die Förderung aller Kinder, und zwar Jungen wie Mädchen, erfordert pädagogische Professionalität von den Lehrkräften. Geschlechtszugehörigkeit aber konstituiert noch keine Professionalität. Ich komme damit zu dem letzten Teil. Ist es denn überhaupt sinnvoll? Sollte man nicht besser die Debatte um männliche Vorbilder beenden, ist es wirklich notwendig, den Frauenberuf Grundschullehrerin zu einem neutralen zu machen? Oder anders gesagt, ist es sinnvoll, sich um mehr männliche Lehramtsstudierende zu bemühen? Und ich will versuchen, hierauf eine sozialisationstheoretische Antwort zu geben, mit der die Notwendigkeit von unterschiedlichen Erwachsenen in der Sozialisation von Mädchen und Jungen begründet werden kann. Sozialisation bezeichnet den Prozess, in dem ein Mensch zum integrierten Angehörigen seiner kulturellen und gesellschaftlichen Bezugsgruppe wird. Und dieser Prozess stellt eine aktive Auseinandersetzung des Einzelnen mit seiner materiellen wie sozialen Umwelt dar. Für die Person selbst bedeutet der Sozialisationsprozess die Entwicklung einer eigenen Identität, welche sie zu etwas Einzigartigem macht, das dennoch nicht isoliert und unverbunden dasteht. Man kann den Sozialisationsprozess also auch als ein Mitgliedwerden bezeichnen. Und die Mitgliedschaft bezieht sich auch auf die Geschlechtszugehörigkeit, denn die wird keineswegs natürlich gesteuert, sondern bedarf vielfältiger Lern- und Aushandlungsprozesse. Geschlecht ist ein Merkmal, dessen Erwerb, Erhalt und Ausfüllung eingebettet ist in die Sozialisationsprozesse des Mitgliedwerdens allgemein. Entscheidend ist dabei, dass Menschen in konkrete regionale, soziale und historische Situationen hineingeboren werden. Spätestens mit der Geburt und der Zuordnung zum weiblichen oder männlichen Geschlecht beginnt nämlich der Sozialisationsprozess, in dessen Verlauf das Mädchen bzw. der Junge sich aneignen muss, was diese Zuordnung bedeutet. Die dabei entstehende Verhaltenssicherheit befähigt sie, der Geschlechtszugehörigkeit Kontinuität zu verleihen, indem Mädchen bzw. Jungen sich in den Interaktionen jeweils wieder als Mädchen bzw. Jungen inszenieren und ihren Interaktionspartnerinnen und Partnern jeweils Gleich- oder Gegengeschlechtlichkeit zuschreiben. Das ist nochmal das, was ich vorhin mit dem Begriff Doing Gender ausgeführt habe. Inhaltlich existieren Geschlechterstereotype als Wissen darum, wie Frauen bzw. Männer sind. Dabei handelt es sich nur bedingt um ein klar definiertes Wissen und zugleich um eines, das auf konkrete Personen keineswegs zutreffen muss und schon gar nicht hundertprozentig. Adäquates Geschlechterverhalten wird zum einen durch explizite Geh- und Verbote über das, was sich für ein Mädchen oder einen Jungen schickt, gelernt. Aber mindestens genauso entscheidend, wenn nicht noch wichtiger, sind die Geschlechterbilder, die durch Medien und durch reale Personen gelebt werden. Sie vermitteln die Normalität und Angemessenheit des Handelns von Frauen und Männern. Das heißt, in unserem alltäglichen Verhalten präsentieren und aktualisieren wir immer die Geschlechterdifferenz und trotzdem verändern sich die kulturellen Formen von Gender, gibt es je nach historischer und gesellschaftlicher Situation höchst unterschiedliche Bestimmungen dessen, was accountable, was geschlechtsangemessen ist. Diese Veränderungen haben viel damit zu tun, dass einzelne Personen gegen die vorherrschenden Regeln verstoßen und so dokumentiert haben, dass anderes möglich ist. Vom Prozess her betrachtet gehen diese Einzelnen immer ein hohes Risiko ein, nämlich zumindest das Risiko der Ausgrenzung und Diskriminierung als unweiblich oder unmännlich. Umgekehrt dienen sie auch leicht der Bestätigung der Geschlechterstereotype, weil sie als Ausnahmen zugleich auf die Gültigkeit der Regel verweisen. Eine kritische Masse allerdings lässt die Bedeutsamkeit einer Eigenschaft oder Verhaltensweise als typisch verschwinden. Und das Hochschulstudium, denke ich, ist ein gutes Beispiel, um diese Entwicklung zu zeigen. Während es noch im 19. Jahrhundert heftige Auseinandersetzungen darum gegeben hat, ob Frauen überhaupt studierfähig seien, die Pionierinnen dann die berühmten Ausnahmen darstellten, sind Studentinnen heute nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern stellen schon fast eine Mehrheit. Im Blick auf Studieren allgemein und auf Studierfähigkeit hat also eine Entkoppelung mit dem Geschlecht stattgefunden. Geht man zurück auf die Aussage, dass Sozialisationsprozesse viel mit toxischen Selbstverständlichkeiten zu tun haben, so vermittelt die Existenz von Studentinnen im Studienalltag zugleich ihre Normalität. Wir wissen, dass dies nicht für alle Studienfächer gilt und insofern spezifische Zuschreibungen nach wie vor greifen. Und diese gelten eben auch für das Grundschullehramt und als Konsequenz für die Grundschule als weiblichem Arbeitsfeld. Die Koppelung des Feldes mit Geschlechterstereotypen, Beziehungsarbeit wird als wichtiger angesehen als Fachlichkeit und diese wird den Frauen zugeschrieben, ist sozialisationsrelevant für Kinder. Und eine Entkoppelung durch die Selbstverständlichkeit von Männern in diesem Feld darf man folglich theoretisch annehmen. Solange allerdings die Argumente an eine Dramatisierung von Geschlecht gebunden sind, müssen die Widersprüche von den Einzelnen ausgehalten werden. Eine Entdramatisierung wäre über das Diversity-Konzept möglich. Die Forderung nach Lehrkräften ganz unterschiedlicher sozialer Zugehörigkeit, das betrifft eben dann nicht nur die Geschlechtszugehörigkeit, sondern auch die soziale Herkunft, den Migrationsstatus und nicht zuletzt die Individualität der Einzelnen. Diese Zugehörigkeit müsste einhergehen mit der Entkoppelung der Aufgabenbeschreibung an stereotypisierende Anforderungen. Das ist nicht ganz leicht, weil zum Beispiel der Aufbau einer Beziehung zu den Lernenden genauso wichtig ist wie die Vertretung einer fachlichen Expertise. Dies gilt allerdings keineswegs nur für die Grundschule, sondern auch für die Sekundarstufen. Die Entkoppelung würde hier bedeuten, einerseits Beziehungsfähigkeit nicht für eine weibliche Eigenschaft zu halten, was sie ja auch keineswegs natürlich ist, andererseits Fachlichkeit als zentrales Element gerade auch für qualitativ hochwertiges Arbeiten in der Grundschule herauszustellen und dies nicht an Männlichkeit zu binden. Mehr Männer im Grundschullehramt ist also sozialisationstheoretisch meines Erachtens nach durchaus eine sinnvolle Forderung. Allerdings werden sie eben gerade nicht als Vorbilder für hegemoniale Männlichkeit benötigt, sondern als Teil von vielfältigen Persönlichkeiten und Lebensgestaltungen, insofern genau wie die Lehrerinnen als Teil von Diversity. In einer pluralen Welt zu leben, erfordert auch für Sozialisationsprozesse, die Mitgliedschaften weit zu fassen und aus ihren orientierenden Funktionen heraus Neugier und Anerkennung für andere entwickeln zu können. Und dazu könnte die Schule einen weit größeren Beitrag leisten, als sie es derzeit tut. Die aufgezeigten Probleme mit Sexismus und Misogynie, die im Gefolge der Dramatisierung von Geschlecht im Diskurs um mehr Männer als Lehrer nahezu zwangsläufig sind, bedürfen zu ihrer Beseitigung jedoch mehr als einfach nur einer Erhöhung des Anteils von Männern im Lehrberuf. Becky Francis und Christine Skelton haben bereits 2001 auf die Notwendigkeit verwiesen, explizit gegen Sexismus vorzugehen. Und dazu gehört als erstes, entsprechendes Verhalten von Schülern und Schülerinnen nicht zu akzeptieren und natürlich selbstverständlich auch nicht es selber zu praktizieren, wie in dem Beispiel genannt wurde. Darüber hinaus allerdings müssen die Lehrkräfte ihr eigenes Verhalten überprüfen. Francis und Skelton schreiben, "Teachers must go further and interrogate their own behavior, addressing any language or behavior which is homophobic or sexist. However, if the use of such discourses is simply a strategy in the construction of masculinity, the implications is that the root problem must be tackled. In other words, the construction of the genders is different." Die Dramatisierung des Geschlechts der Lehrkräfte, die Forderung nach Männern, die Männlichkeit verkörpern sollten, kommt aus dieser Falle nicht heraus. Insofern ergeht auch und gerade an Männer in diesem Beruf die Aufgabe, sich selbst über derartige Geschlechterbilder klar zu werden und sie mit ihren Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten. Martin Mills, Wayne Martino und Bob Lingard bringen diese Argumentation für mehr Lehrer auf den Punkt und mit ihrem Zitat möchte ich dann auch schließen. Sie schreiben nämlich, "While we are heavily critical of attempts to attract more male teachers that are based upon fallacious assumptions about the supposed benefits for boys of having men in their lives, we do believe that men need to take greater responsibilities for the welfare of children, both boys and girls. Such a responsibility would involve ensuring that both girls and boys receive a quality education and also working to resist the limitations imposed upon students by dominant constructions of gender. This responsibility is unlikely to be carried out unless some attention is given to creating a school environment where misogyny and homophobia are not tolerated." Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.